wollen uns in den kommenden Wochen, heute Morgen auch, mit Galater 5 beschäftigen. Ihr könnt eure Bibeln dort schon mal aufschlagen. Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als gäbe es Tausende von Religionen. Aber im Grunde stimmt das nicht. Es gibt nur zwei Religionen. Die Religion menschlicher Leistung und die Religion göttlicher Gnade. Andere Religion gibt es nicht. Die Religion menschlicher Leistung kommt unter vielen verschiedenen Namen daher, aber es verbirgt sich immer dasselbe dahinter. Es ist das System Satans. Es ist Satans Religionssystem. Es ist das System, das besagt, dass ihr euch selbst aus eigener Kraft erlösen könnt, aufgrund eurer eigenen guten Werke, eurer eigenen Taten. Im Galaterbrief wird das unter dem Namen Beschneidung oder mosaischer Legalismus oder mosaische Gesetzlichkeit beschrieben. Aber diese Religion könnte sich auch hinter jedem anderen Namen verbergen. Sei es der Islam, der Buddhismus, Katholizismus und so weiter und so fort. Es ist alles dasselbe, bis zu den Kleinigkeiten, über die wir uns manchmal ärgern, wie wenn die Zeugen Jehovas an unserer Tür stehen und so weiter. Es ist in Wirklichkeit alles dieselbe Religion. Es ist die Religion menschlicher Leistung. In der ganzen Menschheitsgeschichte hat Gottes Religion göttlicher Gnade immer im Gegensatz zu Satans Religion der Leistung, der eigenen Bemühungen und der Selbstgerechtigkeit gestanden. Und der Galaterbrief steigt mitten in die Kontroverse ein und löst sie ein für alle Mal. Er verteidigt die Lehren göttlicher Gnade sehr effektiv und sehr gut gegen die Lehren menschlicher Leistung. Für jeden Menschen, der jemals gelebt hat, läuft die endgültige Errettung auf eine einfache Frage hinaus. Stelle ich meine eigenen Leistungen ins Rampenlicht oder beuge ich mich demütig vor der Gnade Gottes? Das ist die Frage. Und das ist die Frage, mit der jeder Mensch konfrontiert ist. Stelle ich meine eigenen Leistungen ins Rampenlicht oder beuge ich mich demütig vor dem Kreuz Jesu Christi? Und der Apostel Paulus hat es bereits sorgfältig beschrieben in diesem Brief, dass die Gnade der Religion der Leistung überlegen ist. Aber Paulus fährt damit fort, selbst zu Beginn des dritten und letzten Abschnittes dieses Buches, wir steigen ja in Kapitel 5 ein, wir gehen nicht durch das ganze Buch, das Buch enthält drei Abschnitte, die sich alle mit derselben Frage befassen. Sie alle befassen sich mit der Überlegenheit der Lehren der Gnade gegenüber den Lehren der Werke oder der menschlichen Leistung. Im ersten Abschnitt wird ein historisches Argument angeführt, wo Paulus für Gnade argumentiert und gegen das Gesetz, ausgehend von seiner eigenen Erfahrung und dem Zeugnis anderer. Im zweiten Abschnitt führt er ein theologisches Argument an, wo Paulus zahlreiche Schriftstellen aus dem Alten Testament anführt, um die Tatsache zu verteidigen, dass Gnade Werken überlegen ist. Und im dritten Abschnitt, das ist der Abschnitt, den wir uns heute ansehen wollen, finden wir das moralische Argument. Und hier appelliert Paulus an die praktischen, innerlichen Veränderungen, die durch die Rechtfertigung durch Glauben erreicht werden. Er zeigt also, dass Gnade als Weg zu Gott sowohl historisch als auch lehrmäßig und moralisch oder praktisch an die Stelle von Werken tritt. Kapitel 5 und 6 machen diesen dritten Abschnitt aus. Im ersten Kapitel definiert Paulus sein Apostelamt, im Kapitel 2 verteidigt er seine Lehre der Rechtfertigung durch Glauben und im dritten Abschnitt oder dritten Kapitel wendet er diese Lehre auf das Leben im Alltag an und zeigt damit, dass ein durch den Glauben geprägtes Leben tatsächlich funktioniert. Und das ist ein wirklich wichtiges Argument. Es ist eine Sache zu wissen, dass es eine historische Tatsache war. Es ist eine Sache zu wissen, dass es eine theologische Tatsache ist. Es ist jedoch etwas ganz anderes zu wissen, dass es auch funktioniert. Ein Leben, das vom Glauben geprägt ist, Leute, funktioniert. Und das ist der Inhalt von Kapitel 5 und 6. Also in diesem praktischen Abschnitt betont Paulus den Dienst des Heiligen Geistes. Und der Grund dafür, dass er den Dienst des Heiligen Geistes betont, ist, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass ein vom Glauben geprägtes Leben funktioniert. Ein vom Glauben geprägtes Leben würde nicht besser funktionieren als ein Leben nach dem Gesetz oder ein legalistisches Leben, wenn der in uns wohnende Heilige Geist uns nicht dazu befähigen würde. Und deshalb betont er in Kapitel 5 und 6, besonders Kapitel 5, den Dienst des Heiligen Geistes und ruft alle Menschen dazu auf, sich der Kontrolle des Heiligen Geistes zu ergeben. Und ich möchte das einmal illustrieren. Betrachtet einmal Kapitel 5, Vers 5. Da heißt es, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Vers 16, wandelt im Geist. Vers 18, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Nun, schon anhand dieser einfachen Bemerkung sehen wir, dass das der Schwerpunkt in Kapitel 5 ist und dass er auf dem Heiligen Geist liegt. Unser Leben des Glaubens in Gnade funktioniert nur, wenn die Macht des Heiligen Geistes in uns wirkt. Dieser Abschnitt zeigt also, wie man ein Leben der Gnade mit Hilfe der Energie des Heiligen Geistes in die Tat umsetzt. Und das wird ein wunderbares Argument für die Rechtfertigung aus Glauben. Denn wenn Rechtfertigung aus Glauben wirklich funktioniert, dann ist das ein enormer Beweis zugunsten dieser Aussage. Paulus beginnt mit einer sehr schlagkräftigen Ermahnung an die Galater, ihre Freiheit in Christus nicht aufzugeben, sondern fest darin zu stehen. Und sie hatten diese Freiheit erlebt. Sie waren in Christus freigesetzt worden. Und dann kamen diese, schon bereits in der ersten Stunde erwähnten, Judaisierer und versuchten sie wieder durch den Legalismus zu versklaven. Ganz am Anfang von Kapitel 5 fleht Paulus sie an, das nicht zu tun. Kehrt nicht zur Sklaverei der Gesetzlichkeit zurück. Schaut euch mal Vers 1 an. Er dient gewissermaßen als eine Einleitung. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Sklaverei spannen. Die Übersetzung des ersten Teils direkt aus dem Griechischen würde wie folgt lauten: Für Freiheit hat Christus uns befreit. Für Freiheit hat Christus uns befreit. Paulus sagt hier, dass Christus uns befreit hat, damit wir freie Menschen sind. Er hat uns nicht befreit, damit wir wieder in Sklaverei leben. Er hat uns nicht befreit, damit wir wieder verkettet werden in alten Gesetzlichkeiten, sondern er hat uns befreit, damit wir frei sind. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ob die Galater als Heiden in Sklaverei, in der Knechtschaft waren. Ja, das waren sie. Sie unterstanden der Sklaverei eines Rechtssystems. Das war nicht das mosaische System. Aber es war ein Rechtssystem, dessen Sklaven sie waren. Aber als Christus sie befreite, hat er sie befreit, damit sie frei wären. Nicht, damit sie sich wieder in Sklaverei begeben. Und das ist das, was er hier am Anfang des 5. Kapitels betont. Unser früheres Leben war Sklaverei. Aber Jesus Christus war unser Befreier. Die Bekehrung war gewissermaßen der Akt der Emanzipation und das christliche Leben ist das Leben eines freien Menschen. Diese Freiheit, die im Galaterbrief ausgedrückt ist, die Freiheit vom Gesetz. Es ist Gewissensfreiheit, es ist Freiheit von der Tyrannei eines Rechtssystems, die Freiheit von dem schrecklichen Frust und einfach dem Druck, das Gesetz einzuhalten, wenn ihr das gar nicht könnt. Wir können das gar nicht. Die Freiheit von dem schrecklichen Druck, der dadurch entsteht, dass ihr versucht, Dinge zu tun, die Gottes Gunst erwirken sollen. Und ich stelle immer fest, es geht gar nicht. Es ist die Freiheit, vollkommen von Gott akzeptiert zu werden. Dazu hat er uns befreit. Und das zu wissen, einfach aufgrund dessen, was Christus getan hat. Freiheit von dem sehr niederdrückenden Bewusstsein, dass wir das Gesetz nicht einhalten können. Das ist wirklich eine gewaltige Freiheit. Und das ist es, was wir in Christus erhalten. Aber ich möchte dennoch schnell hinzufügen, dass Freiheit mehr als nur eine negative Sache ist. Es geht nicht nur um das Konzept, unter Druck zu stehen oder nicht das Gesetz einhalten zu müssen oder irgendetwas anderes tun zu müssen. Nein, gleichzeitig ist Freiheit eine positive Gabe. Freiheit bedeutet nicht nur, nicht im Gefängnis zu sein, sondern hat alle möglichen positiven Seiten. Und das sehen wir in Römer 8 und auch in Römer 7 und besonders auch in Römer 6, dass der Mensch dort als ein Sklave beschrieben wird, Sklave seiner eigenen Sünde. Insbesondere Kapitel 6 war er ein Sklave der Sünde. Aber in Kapitel 8 wird er befreit und wir sehen plötzlich, dass Gott durch den Geist das tun konnte, was dem Gesetz nicht möglich war. Während der Mensch im Rahmen des Rechtssystems Gott nie wohlgefällig sein konnte und auch nie könnte, nie das tun konnte, was Gott gefällt, Gottes Gesetz nie wirklich erfüllen könnte, hat der Mensch jetzt durch den Heiligen Geist und allein durch den Heiligen Geist, der ihm innewohnt, die Fähigkeit, diese Dinge zu tun. Wir haben die Fähigkeit. Freiheit bedeutet also nicht nur dem Gesetz zu unterstehen, sondern auch das Gesetz dank der Energie des in uns wohnenden Heiligen Geistes zu erfüllen. Und im positiven Sinne ist Freiheit, wie Paulus sie sieht, also der Zustand, in dem eine Person im Geist wandelt und lebt. Leute, darin besteht unsere Freiheit, im Geist zu wandeln und zu leben. Später sagt er im Galaterbrief, dass die Frucht des Geistes das hervorbringt. Und Galater 5 sagt er außerdem, es bedeutet, den Willen Gottes freudig zu tun. Und in Kapitel 6 sagt er, es bedeutet, das Gesetz Christi zu erfüllen. Freiheit in Christus bedeutet also nicht nur, nicht mehr dem Gesetz zu unterstehen. Das wäre zu wenig. Sondern auch eine völlig neue Fähigkeit zu haben, all das zu tun, was Gott von euch erwartet, und zwar dank der Kraft des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Und das ist Freiheit. Es ist Freiheit, das moralische Gesetz einzuhalten. Nicht aufgrund irgendwelcher externen Zwänge, sondern aufgrund einer inneren Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist befähigt uns, das zu tun, was Druck von außen nie bewirken hätte können, bevor wir Christus kannten. Aber achtet noch einmal auf Vers 1. Christus hat uns befreit, damit wir frei sind. Also das ist, was er sagt. Beachtet, dass es Christus war, der uns befreit hat. Es ist nicht unser eigenes Verdienst. Es ist nicht unser eigenes Werk. Er selbst hat es getan, indem er ein Fluch um unser Willen wurde. Kapitel 3, 13 heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Christus hat einen hohen Preis gezahlt. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu befreien. Leute, wäre es nicht lächerlich, wenn Christus uns befreite, nur damit wir dann wieder Sklaven werden? Wisst ihr, dass es manche Christen gibt, die in schrecklicher legalistischer Sklaverei leben, also in dieser gesetzlichen Sklaverei leben? Und dieser Vers ist an sie gerichtet. Wäre es nicht lächerlich, wenn Christus euch aus eurer Zelle freilässt, nur um euch in eine andere Zelle zu stecken? Nein, das ist keine Freiheit. Das wäre einfach ein Transfer. Ihr wurdet befreit. Ein Mensch unter dem Gesetz hatte nicht mehr Freiheit als ein Kind unter einem Tutor oder einem Vormund. Nicht alt genug und unabhängig und alleine zu handeln. Er unterstand ständig irgendwelchen Einschränkungen. Ihr kennt das als Kinder. Es gab immer Befehle und so ist es mit Menschen unter dem Gesetz. Aber wenn ein Mensch erst einmal zu Christus kommt, so sagt Paulus im Galaterbrief, dann wird er ein reifer Mensch. Er wird ein erwachsener Sohn. Der Heilige Geist wohnt in ihm. Er ist ein freier Mensch. Er ist nicht mehr durch externe Zwänge gefesselt. Er ist frei im Geist. Es war gemäß der Reife und Freiheit zu handeln. Und diese Menschen, die Galater waren, sie waren bereits befreit worden. Es gab irgendwie keinen erdenklichen Grund, sich den zeremoniellen Aspekten des mosaischen Gesetzes nochmal zu unterstellen. Es gab keinen erdenklichen Grund, sich den Ritualen Israels zu unterstellen. All das hatten sie abgelegt und sie waren befreit worden und dennoch legen sie sich hier wieder selbst die Zwangsjacke der Gesetzlichkeit an. Sie stehen zumindest in der Gefahr. Ich möchte das einmal illustrieren. Vielleicht hilft euch das ein bisschen beim Verständnis. Der Grund dafür, dass wir Menschen in ein Gefängnis stecken, ist der, dass es ihnen an externen Zwängen mangelt, die sie davon abhalten, Straftaten zu begehen. Wir stecken Leute ins Gefängnis, weil sie externen Kontrollen unterworfen werden müssen. Warum? Weil sie selbst nicht in der Lage sind, sich selbst zu kontrollieren. Solche Menschen müssen, wie sagen wir, institutionalisiert werden. Und was bedeutet das? Wir müssen einen solchen Menschen in ein Umfeld stecken, aus dem er nicht herauskommt. Warum? Weil er sich selbst aus eigener Kraft nicht kontrollieren kann. Mit anderen Worten, tut ein solcher Mensch Böses, er tut Gesetzwidriges, er tut schädliche Dinge. Und dasselbe gilt für einen Menschen, der in eine psychiatrische Heilanstalt eingewiesen wird. Sie werden dort eingewiesen, weil sie nicht in der Lage sind, sich aus eigener Kraft zu kontrollieren. Und genau das tut das Gesetz. Das Gesetz ist wie ein Gefängnis. Es errichtet Mauern. Mauern für Menschen, weil sie selbst nicht in der Lage sind, sich innerhalb der Grenzen des Gesetzes zu steuern. Genau so ist es. Wenn jemand Christ wird, dann bedeutet es aber nicht plötzlich, dass er frei ist, um irgendwelche Straftaten zu begehen. Frei vom Gesetz bedeutet nicht frei, Straftaten zu begehen. So ist das nicht gemeint. Es bedeutet vielmehr, dass er jetzt fähig ist, seine Zelle zu verlassen und dennoch innerhalb der Grenzen des Gesetzes zu wandeln. Aber ohne eingesperrt zu sein, sondern durch die innere Zurückhaltung, die uns durch den Dienst des Heiligen Geistes ermöglicht wird. Versteht ihr das? Das ist Freiheit. Das ist echte Freiheit. Nicht durch Regeln gefesselt zu sein, sondern frei zu sein, im Geist zu wandeln. Und wie er später sagt, werdet ihr, wenn ihr im Geist wandelt, die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Es geht also nicht um Grenzen oder Mauern. Im Alten Testament brauchten Menschen diese Mauern. Sie waren alle im Gefängnis, weil es keine innere Kraft gab. Wir wurden also befreit und der Geist Gottes ist es, der uns kontrolliert. Wenn ich mich einem Rechtssystem unterstelle, kehre ich in eine Zelle zurück und komme wieder an den Punkt, wo man dieses und jenes nicht tut. Wir tun dies und das sind die Regeln und du sollst lieber dich daran halten, du sollst nicht, sonst wärst du nicht errettet. Entweder tut ihr das oder damit habt ihr einfach die Notwendigkeit des Heiligen Geistes eliminiert, wenn ihr das tut. Stimmt's? Ihr habt effektiv gesagt, ich werde innerhalb meiner kleinen Mauern leben. Ihr habt eure innere Kontrolle abgegeben und euch für externe Kontrolle entschieden. Leute, das bedeutet, sich in Sklaverei zu begeben. Wisst ihr, was christliche Freiheit wirklich ist? Es ist die Freiheit der Führung des Heiligen Geistes in meinem Leben zu folgen. Unabhängig von irgendwelchen externen Kontrollen. Die brauchen wir nicht. Die Regeln haben nicht sich bei Gott verändert. Gottes Moral hat sich nicht verändert, okay? Gottes Moral bleibt, er bleibt so, wie er ist. Er ist der Unveränderliche. Aber ich werde nicht extern davon eingeschränkt. Ich werde nicht extern begrenzt. Das Ganze wird von innen hervorgebracht durch den Heiligen Geist. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen in dem Verständnis. Aber was in aller Welt ist mit diesen Galatern geschehen? Sie hatten ihre Rettung und diese kam aus Gnade durch Glauben an Jesus Christus. Der Heilige Geist hatte seinen Platz eingenommen und begann sein Werk und er leitete sie von innen heraus, ihr Verhalten veränderte sich, sie hatten ihr Gefängnis verlassen, sie brauchten keine Mauern mehr und hatten innere Kontrollen, den Heiligen Geist. Sie hatten sich innerlich unter Kontrolle. Aber was war geschehen? Was war geschehen? Sie hatten zwar den Heiligen Geist im Inneren, aber sie machten eine Kehrtwende. Könnt ihr das glauben? Sie machten eine Kehrtwende und gingen direkt zurück in die Zelle, in der sie nicht einmal hätten sein müssen. Sie beschränkten den Heiligen Geist durch ihr Verhalten auf eine Zelle. Und das ist es, was Paulus hier sagt. Christus hat euch befreit, damit ihr frei seid. Lasst euch nicht wieder in ein Joch der Sklaverei spannen. Ihr Galater, glaubt doch nicht, dass er all das auf sich genommen hat, um euch zu befreien, damit ihr einen Flur entlang geht, damit ihr wieder an eine andere Zelle geht. Damit habt ihr lediglich den Heiligen Geist erstickt. Und das spezielle Joch der Sklaverei, in dem die Heiden zu diesem Zeitpunkt unterstanden, oder auf das ihre Aufmerksamkeit zumindest gelenkt wurde, war die Beschneidung. Weil die Judaisierer, die Lehrer, die in Galatien angekommen waren, ihnen sagten, sie müssen beschnitten werden, damit sie wirklich von Gott akzeptiert würden. Da Gott nur Juden akzeptiert oder jene, die das Zeichen des Bundes aufwiesen, und das war die Beschneidung. Deshalb erzählten sie allen Heiden, sie müssen sich beschneiden lassen. Und das war gleichbedeutend damit, sie wieder in eine Zelle zu führen. Nachdem sie dem einen Ritualismus entkommen waren, würden sie sich gleich einem anderen anschließen. Nun, offen gesprochen, ist es in gewisser Weise leichter, in einer Zelle zu leben. Es ist leichter, als eure Freiheit zu nutzen. Denn wenn ihr in einer Zelle wärt, ja, stellt euch das vor, ihr wärt wahrscheinlich ein recht guter Mensch in einer Zelle, weil ihr nichts anstellen könnt. Ihr seid eingesperrt, ja? Ihr seid abgeschottet, ihr könnt dort nicht viel anstellen. Und das ist leichter. Es ist leichter, innerhalb der Schranken eines Gefängnisses als Sklave zu leben, als eure vom Geist geleitete Freiheit korrekt zu nutzen. Und eine anschauliche Illustration dafür ist das Volk Israel in der Wüste. Die hatten Freiheit. Sie wollten raus aus der Wüste. Und wo wollten sie hin? Er hat gesagt, lass uns das gelobte Land vergessen, wir gehen zurück nach Ägypten. Es war viel einfacher, als Sklave in Ägypten zu sein, als ihre Freiheit eigenständig zu leben. Das ist nur eine Illustration, okay? Und es gibt Menschen, die es einfach lieber haben, wenn jemand anders die Spielregeln festlegt. Sie sind dem Heiligen Geist nicht hinreichend ergeben, um ihr eigenes Leben zu führen, deshalb müssen sie im Rahmen der externen Zwänge eines Dritten leben. Und darum geht es in diesen Versen. Genau darum geht es. Christentum ist Freiheit. Christentum ist nicht Sklaverei. Es ist nicht die Freiheit, Böses zu tun. Es ist die Freiheit, Gutes aufgrund einer inneren Kraft statt äußerer Zwänge zu tun. Paulus greift hier ganz spezifisch das Joch an, von dem die Galater bedroht wurden. Selbstgerechtigkeit, fleischliche Werke, einfach diese auf Werke basierende Religion. Und das, ihr Lieben, ist ebenso verdammenswert wie Teufelsanbetung. Es ist genauso verdammenswert wie der schlimmste Okkultismus, auch wenn dieser hier an dieser Stelle den Namen Judaismus trägt. Das ist genau dasselbe. In diesem Fall war die Religion der eigenen Bemühungen und Werke, die Religion der menschlichen Leistung mit dem Judaismus und der Beschneidung assoziiert. Paulus appelliert deshalb in Vers 1 an sie und untermauert diesen Appell in Versen 2 bis 12. Nur mit den Versen 2 bis 6 beschäftigen wir uns heute Morgen. Mit den Versen 7 bis 12, so Gott will, nächstes Mal. Der Abschnitt ist also in zwei Hälften unterteilt. Und pass mal gut auf, wie Paulus an die Galater appelliert und dann seinen Angriff gegen die Irrlehrer der Judaisierer beginnt. Aber das ist in zwei Teile unterteilt. In den Versen 2 bis 6 greift er falsche Lehren an. In den Versen 7 bis 12 greift er die Verbreiter der falschen Lehren an. Wir könnten also sagen, Verse 2 bis 6 sind die Werke falscher Lehren, Verse 7 bis 12 sind die Werke falscher Lehrer. Paulus greift also nicht nur die Lehre an, sondern auch sie selbst. Er diskutiert das Wesen falscher Lehren und dann den Charakter der falschen Lehrer. Heute werden wir uns mit falschen Lehren befassen, nächstes Mal mit falschen Lehrern. Verse 2 bis 6. Die Werke falscher Lehren. Die falsche Lehre der Judaisierer besagte Folgendes. Und das ist dasselbe mit jedem System, das auf Werken beruht. Es besagte in diesem Fall, dass Christen beschnitten werden mussten, damit Gott sie akzeptiert. Okay? Und ihr sagt jetzt, was ist da so schlimm dran? Was ist so eine Kleinigkeit? Ist doch nur ein kleiner chirurgischer Eingriff. Warum soll man so ein Theater machen? Außerdem halten viele Ärzte das als einen sehr hygienischen Akt, also das vorzunehmen. Warum so viel Theater drum machen? Paulus hat in diesem Fall sehr viel Theater, im Fall der Heiden einfach sehr viel Theater gemacht, weil die falschen Lehrer die Beschneidung forcierten, und zwar nicht aus Gründen der Hygiene oder weil es ein zeremonielles Ritual war, das er im Fall von Timotheus auch duldete, sondern er dulde es deshalb nicht, weil es in den Augen der Judaisierer ein Akt war, der für die Errettung von Notwendigkeit war. Er hatte gewiss nichts gegen eine Beschneidung aus hygienischen Gründen. Er hatte bestimmt nichts dagegen gehabt. Er hätte nicht einmal etwas dagegen gehabt, wenn es ein Jude gewesen wäre, der sich beschneiden lassen wollte, damit er auf diese Weise ein besseres Zeugnis vor seinesgleichen ablegen konnte. Aus diesem Grund hat Paulus sich übrigens auch Timotheus angenommen und sich darum gekümmert. Aber er war sehr dagegen, absolut dagegen, wenn jemand das als eine Handlung der Errettung ins Spiel brachte. Das stand stellvertretend für eine besondere Form der Religion, die er und die Gott hasste, die Religion der menschlichen Leistung. Religion guter Werke, als wäre das ein gutes Werk, sich beschneiden zu lassen. Errettung, die vom Legalismus abgeleitet wird. Und damit sagten sie effektiv, dass der Glaube an Christus nicht ausreichte, um sie zu erlösen. Oh ja, Mose hatte den Anfang gemacht, Christus setzte das auch fort, aber man müsste selber dieses Werk irgendwie vollenden. Klare Gesetzlichkeit. Paulus zählt hier vier Dinge auf, die die Lehre der Errettung durch Werke produziert. Und wir wollen diese Dinge betrachten. Vier Folgen der Lehre der Rettung durch Beschneidung. Rettung durch Werke. Das ist sehr wichtig. Erstens, schaut in den Text. Christus wird euch nichts nützen. Vers 2 sagt er, guckt in euren Text. Siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Das ist der erste Punkt. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass er das als klare Aussage seiner apostolischen Autorität einführt. Seht, kein Geringerer als ich, Paulus, sagt zu euch. Es könnte sein, dass er hier seine apostolische Autorität nutzt, indem er einfach seinen Namen verwendet, oder er bringt mit den Worten ich, Paulus, seine Herkunft als Jude zum Ausdruck. Mit anderen Worten sagt er, sehe, selbst ich, ein beschnittener Jude, stolz auf mein Erbe, stolz auf meine Tradition. Ich sage euch, dass Beschneidung nutzlos ist und dass Christus dadurch sogar unnütz wird für euch. Hey, selbst dieser jüdische Patriot, dieser Apostel sieht, wie unwichtig Beschneidung ist. Und deshalb versetzt er seine Leser in Vers 2 in ein Dilemma. Hier ist das Dilemma. Ihr könnt euch entscheiden zwischen der Beschneidung und Christus. Ihr müsst wählen. Eins von beiden, nicht beides. Und auf dieser Grundlage könnt ihr alles oder nichts wählen. Der Glaube eines Menschen beruht entweder völlig auf Christus oder ganz und gar nicht. Um dies zu verdeutlichen, führt Paulus in den Versen 2 bis 4 eine hypothetische, eine angenommene, imaginäre Situation an. Und wir wissen das aufgrund der Verwendung des Wortes wenn. Also, dass es eine hypothetische Situation ist. Wenn ihr euch beschneiden lasst, oder auch falls ihr euch beschneiden lassen solltet. Und er spricht hier nicht zu Leuten, die bereits beschnitten sind. Seine Zuhörer sind noch nicht beschnitten, aber sie stehen kurz davor. Sie haben bereits mit den Gedanken gespielt, sich dem Judaismus angenähert. Und sie haben bereits mit den Informationen des Judaismus gespielt. Woher wissen wir das? Geht einmal zu Kapitel 4, Vers 10, da lesen wir das. Heißt es, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Mit anderen Worten, haben sie euch bereits wieder den Kram des judaistischen Kalenders aufgeschwatzt. Sie haben euch bereits wieder in all diese Zeremonien zurückgeholt. Und er sagt jetzt, wenn ihr noch weitergeht und euch beschneiden lässt, und das impliziert, dass sie noch nicht beschnitten sind, wenn ihr das tut, um errettet zu werden, würden sie Christus komplett einbüßen. Es gibt einen Vers in Römer, Kapitel 11, Vers 6, der uns hilft, das besser zu verstehen. Dort steht, und das ist in Bezug auf das Heil, wenn aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Okay? Spricht hier von der Errettung Gottes, Erwählung zum Heil. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn ihr der Gnade Werke hinzufügt, wisst ihr, was dann übrig bleibt? Werke, nicht Gnade. Wenn sie also die Beschneidung akzeptieren und selbst in der Annahme die Errettung sei zu 99,9999 und was weiß ich Prozent, das wäre Christi, und zu 1% Beschneidung, dann büßen sie Christus ein. Wenn man Christus etwas hinzufügt, ihr Lieben, dann verdrängt man ihn ganz. Paulus spricht hier lehrmäßig. Er will zeigen, dass Glaube oder Gnade plus Werke oder Gesetz einfach nicht zusammenpassen. Es passt nicht zusammen. Was hier buchstäblich in Vers 2 sagt, ist, dass Christus euch nichts nützen wird. Und das sind strenge Worte. Und diese Leute hatten durchaus von Christus gehört. Sie hatten Kontakt mit der Person bzw. den Lehren Christi gehabt. Viele von ihnen glaubten an Christus. Manche von ihnen standen vielleicht kurz davor, an Christus zu glauben. Und er sagt, das könnt ihr vergessen. Wenn ihr Beschneidung in irgendeinem Sinn als Teil eurer Rettung akzeptiert, dann ist Christus für euch vollkommen nutzlos. Vollkommen. Und das ist ein grundlegendes Element der Lehre des Heils. Es ist unmöglich, Christus zu empfangen und dadurch anzuerkennen, dass ihr euch nicht selbst erretten könnt und dann eine Kehrtwende zu machen, sie umzudrehen, sich beschneiden zu lassen und damit zu bekunden, dass man aus eigener Kraft errettet werden kann. Das ist völlig widersprüchlich, oder? Man kann die beiden nicht miteinander kombinieren. Ihr müsst euch entscheiden zwischen einer Religion des Gesetzes und einer Religion der Gnade. Zwischen Christus und der Beschneidung. Und wenn ihr Christ seid, müsst ihr euch entscheiden zwischen einem Leben der Versklavung oder einem Leben der Freiheit. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und das bedeutet, wenn ihr ein legalistisches Leben führt, lebt ihr nach dem Fleisch. Ihr richtet externe Mauern, fleischliche Mauern auf. Oder ihr könnt ein Leben des Geistes führen. Wenn ihr Christus irgendetwas hinzufügt, sagt er, dann verliert ihr Christus vollkommen. Errettung ist in ihm allein. Und jeder Mensch, der sich der Beschneidung unterwirft zum Zweck der Rechtfertigung oder der glaubt, dass er durch gewisse Werke, die er verrichtet, errettet wird. Oder der glaubt, dass er durch die Einhaltung eines freien Tages pro Woche oder durch eine gewisse Menge an Missionsarbeit oder was auch immer es sein mag, errettet wird. Der in irgendeiner Weise daran glaubt und irgendwie das Gesetz fürchtet oder auch nur im Geringsten nicht an die absolute Hinlänglichkeit der Gnade glaubt, wird nie in der Lage sein, durch das, woran er nicht glaubt, errettet zu werden. Unmöglich. Wenn ein Mensch nicht glaubt, dass das gesamte Heil ausschließlich von Christus kommt, kann er nicht durch das, woran er nicht glaubt, gerettet werden. Das Heil, das Christus uns bietet, kann nichts wert sein, wenn ihr nicht voll und ganz darauf vertraut. Ganz. Und die Galater waren noch nicht an diesem Punkt angekommen, aber es war auf jeden Fall notwendig, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Denn es gab sehr viele Juden, die sich daran festklammerten. Vielleicht hatte Paulus seinen eigenen Brief an die Römer im Sinn haben können, als er das schrieb, insbesondere Kapitel 9, wo er ein Porträt Israels zeichnet, in dem dieses Konzept enthalten ist. Da heißt es in Römer 9, Vers 30, Was sollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben? Paulus sagt, wisst ihr, wer Gerechtigkeit gefunden hat? Die Heiden! Ich vermute, wenn man die beiden in ihrem Suchen miteinander vergleichen würde, Heiden und Juden, dann könnte man sagen, dass die Juden viel intensiver danach suchten. Die Heiden haben sie gefunden. Warum? Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Sie waren gesetzlich, legalistisch. Und deshalb haben sie die Gerechtigkeit nicht erlangt. Und deshalb haben viele Juden, die nach der Gerechtigkeit strebten, die sie wollten, nie Gerechtigkeit gefunden, weil sie versuchten, selbst Gerechtigkeit zu finden. Und die Heiden, die einfach so umherwanderten, wurden quasi zum Fest eingeladen. Sie kamen durch Glauben zur Gerechtigkeit. Das ist Gnade, oder? Zuerst sagt er also, die falsche Lehre menschlicher Leistung macht Christus für euch nutzlos. Dann könnte er ebenso nie gestorben sein. Dann könnte Christus ebenso gut gar nichts getan haben, nie existiert haben oder nie gelebt haben. Dann nützt er euch gar nichts. Null. Nothing. Absolut gar nichts. All sein Opfer am Kreuz ist damit absolut sinnentleert, absolut bedeutungslos, wenn ihr auf irgendein Werk vertraut, das ihr irgendwann einmal verrichtet habt, um euch retten zu wollen. Leute, die Rettung kommt allein aus Gnade, ausschließlich aus Gnade. Und wenn ihr nur ein einziges Werk hinzufügt, ist Gnade keine Gnade mehr. Dann habt ihr sie zerstört und damit das gnädige Werk Jesu Christi. Und das ist recht starker Tobak, was er hier sagt, und fährt mit seinem Vergleich fort und zeigt die absolute Gegensätzlichkeit zwischen Gnade und Gesetz. Und damit kommt er zum zweiten Punkt. Die erste Konsequenz der Lehre der Leistung ist, dass Christus euch nichts nützt. Die zweite findet ihr in Vers 3. Schaut in Vers 3. Da heißt es, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Das ganze Gesetz. Das ist hart. Das ist wirklich schwer. Er sagt in Vers 3, ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt. Jeden Menschen, buchstäblich jeden Menschen, der es zulässt, dass er beschnitten wird. So wird es im Griechischen wiedergeben. Jeder Mensch, der sich beschneiden lässt. Wenn ihr das tut, müsst ihr auch noch etwas anderes tun. Und zwar was? Dann seid ihr verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Leute, wenn ihr nach dem Gesetz leben wollt, müsst ihr nach dem ganzen Gesetz leben. Und ein einziger Schnitzer und ihr seid erledigt. Bup, tot. Ja, das ist ganz schön heftig. Er sagt, ich bezeuge Martyromai. Und das sollte nicht nur bezeugen übersetzt werden. Da ist wirklich mehr hinter diesem Konzept. Das wird ihm nicht gerecht mit bezeugen. Es sollte bedeuten, ich protestiere, ich beteuere. Eine starke Aussage. Ich protestiere, ich beteuere. Schaut euch das einmal an. Ihr alle. Und das nochmals soll vielleicht einfach bedeuten, dass er das in Vers 2 schon mal erwähnt hat oder vielleicht hat er das auch schon mal irgendwann in der Vergangenheit gesagt. Es geht entweder um einen früheren Vers oder einen früheren Anlass, aber was auch immer es ist, er sagt, ich beteuere, dass jeder, der sich beschneiden lässt, verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Mit anderen Worten, wenn ihr Gnade eliminiert, dann gibt es nur eine Sache, unter der ihr leben könnt. Was ist das? Das Gesetz. Der einzige Weg, durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden, ist das ganze Gesetz einzuhalten. Ihr Lieben, damit will ich nichts zu tun haben. Ich nicht, ihr vielleicht. Ich akzeptiere einfach die Tatsache, dass Gott mich geliebt hat und mich aus reiner Gnade erlöst hat. Und ich tue nicht eine einzige Sache, um dem etwas hinzufügen. Ich habe sogar Todesangst davor, dem irgendetwas hinzuzufügen, weil das dann nichts mehr gilt. Wenn ich das tue, wenn ich irgendwas hinzufüge, dann bin ich aus der Gnade gefallen und unterstehe dem Gesetz und bin verdammt, weil ich nicht das Gesetz einhalten kann. Und das ist ein recht überzeugendes Argument, oder? Diejenigen, die versuchen, das Gesetz einzuhalten, haben echte Schwierigkeiten. Glaub mir das, in Jakobus Kapitel 2 heißt es in Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Leute, könnt ihr euch einen Juden vorstellen, der sein ganzes Leben lang versucht, das Gesetz einzuhalten, der gearbeitet und sich abgemüht hat und plötzlich, rein hypothetisch natürlich, in seinem 70. Lebensjahr alles vermasselt? Das wäre eine schreckliche Sache. Aber das könnte nie passieren, keine Sorge. Denn er hätte es bereits mindestens 68 Jahre vorher vermasselt. In Galater 3, 10 heißt es, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Und er sagt auch, warum das so ist. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das ist Galater 3, 10. Jeder unter dem Gesetz ist verflucht, weil absolut niemand, der unter dem Gesetz ist, es einhalten kann. Wenn ihr gute Werke tun wollt, um zu Gott zu kommen, seid ihr unter dem System der guten Werke. Dann müsst ihr immer gute Werke tun und ein einziges würde alles verderben. Wenn ihr jemals etwas tut, außer gute Werke, dann seid ihr verflucht. Wenn ihr also Gnade, ihr Lieben, für solch ein Leben eintauschen wollt, dann bitteschön. Paulus warnt hier also, dass die falsche Lehre Christus nutzlos macht. Christus bedeutet gar nichts. Das unterwirft sie der Sklaverei des gesamten Rechtssystems. Ihr könnt nicht ein Gebot brechen und dann vom Gesetz errettet werden. Drittens, eine dritte Konsequenz der falschen Lehre ist, dass ihr aus der Gnade gefallen seid. Ihr seid aus der Gnade gefallen, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Oh, manche Leute haben diesen Vers mit großer Panik gelesen, weil sie ihr Leben lang gehört haben, dass die Lehre der Heilssicherheit sagt, wenn ich zu Jesus Christus komme und durch Glauben gerechtfertigt werde, dann gilt das doch für immer, oder? Deshalb werden sie nervös, wenn es darum geht, aus der Gnade gefallen zu sein. Manche Leute sagen, das lehrt, dass mein Heil wieder verloren gehen kann. Ihr Lieben, dieser ganze Text hat überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun. Gar nichts. Er hat mit dem Kontrast zwischen dem Gesetz und Gnade zu tun. Was er hier in einem sehr allgemeinen Sinne sagt, ist, wenn ihr versucht, das Gesetz mit Gnade zu kombinieren, seid ihr vom Prinzip der Gnade abgefallen. Das ist sehr wichtig. Und er spricht hier in allgemeinen theologischen Begriffen. Es geht hier nicht um die Sicherheit des Gläubigen. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema wird in vielen anderen Textstellen der Bibel beschäftigt. Und wir haben uns da schon mit auseinandergesetzt. Aber nicht hier. Darum geht es hier nicht. Hier sagt er, man kann das Gesetz nicht mit Gnade kombinieren. Wenn ihr das versucht, habt ihr die Gnade eliminiert. Wenn ihr euch bis zur Gnade hocharbeitet oder bis dahin kommt und sagt, es hängt alles von Gnade ab und dann plötzlich das Gesetz hinzufügt, dann seid ihr vom Prinzip der Gnade abgefallen. Dann seid ihr dem Gesetz verfallen. Wenn ihr Werke einschließt, fallt ihr vom Konzept der Gnade ab. Dann habt ihr die Gnade und deren Bedeutung einfach losgelassen. Wenn ein Mensch an der Rettung durch Werke glaubt, ist er von Christus abgeschnitten und Christus ist für euch was geworden? Nutzlos. Und man könnte das hier unterschiedlich übersetzen. Man könnte es mit losgetrennt oder losgelöst von Christus übersetzen. Die Luther 1984 sagt, ihr habt Christus verloren. Die revidierte Elberfelder sagt, ihr seid von Christus abgetrennt. Sehr ähnliche Aussagen zu der am Ende von Vers 2. Er nützt euch nichts. Ihr seid losgelöst, ihr seid abgefallen vom Prinzip der Gnade. Wenn ein Mensch versucht, das Gesetz und Gnade miteinander zu kombinieren, macht er Christus nutzlos. Warum? Weil er sich dem Gesetz unterwirft. Und wenn er unter dem Gesetz lebt, kann Christus, ihr Lieben, kann er gar nichts für euch tun. Dann ist er abgeschnitten und losgelöst von Christus, abgetrennt von Christus. Christus existiert wo? Im Reich der Gnade, nicht im Reich der Werke. Wenn jemand im Reich des Gesetzes existieren will, dann passen diese beiden Welten einfach nicht zueinander, niemals. Nun, technisch gesehen könnte dieses Prinzip am Beispiel von Abtrünnigen illustriert werden. Stellt euch mal eine Person vor, die mit der Gnade Christi in Berührung gekommen ist. Okay? Stellt euch mal eine vor, lasst uns annehmen, er ist ein Jude, er hat das Evangelium gehört und es wurde ihm sogar auf wunderbare Weise bestätigt. Lasst uns auch nochmal annehmen, er lebte zu apostolischen Zeiten, sodass er selbst Wunder und Zeichen und mächtige Werke gesehen hat, die das Evangelium bestätigten. Und jetzt lasst uns auch nochmal annehmen, er hat gesehen, wie die Gaben des Heiligen Geistes in den Aposteln wirken und bestätigen, dass das wirklich von Gott kam. Und er hat das Evangelium Christi klar, verständlich verkündigt bekommen. Er versteht die Sache. Und jetzt lasst uns mal zum Zweck der visuellen Illustration annehmen, dass das Evangelium der Gnade ihn hier erwartet, okay, hier auf dieser Seite, und er beginnt, sich langsam dem Evangelium zu nähern und macht einmal, ich habe verstanden, auf einmal sieht er das, seine Augen werden ihm geöffnet und sein Verstand begreift und er kommt an den Punkt an, wo er das versteht und er kommt direkt an den Rand des Evangeliums der Gnade und plötzlich, ganz plötzlich tauchen seine anderen legalistischen, gesetzlichen Freunde auf und die Kerle sagen zu ihm, hey, was machst du da? Willst du etwa das ganze Gesetz über Bord werfen? Willst du das ganze mosaische, heilige Gesetz, das er, Gott selbst, für uns niedergeschrieben hat, über Bord werfen? Oh, das ganze großartige Gesetz, das das Erbe von ganz Israel ist? Das ganze Gesetz, das Gott für uns zur Zeit von Mose festgelegt hat? Willst du all das wirklich über Bord werfen? Glaubst du, dass Gott all das für eine gesetzfreie Zone eingetauscht hat? Der Typ, der hängt jetzt irgendwo da in der Schwebe. Und ihr wisst, dass es solche Leute gibt. Und sie werden in Hebräer 6 diskutiert. Schlagt eure Bibeln auf, bei Hebräer 6, dort werden sie diskutiert. Und wir gehen dort zu Kapitel 6, Vers 4, ein sehr wichtiger Abschnitt. Und da können wir natürlich nicht auf Details eingehen, aber in Kapitel 6, 4 heißt es, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden, und das ist intellektuelles Verständnis, und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, das ist die himmlische Gabe der Errettung. Und sie haben ein wenig davon mitbekommen, sie haben es geschmeckt, sozusagen dran geleckt. Sie haben Anteil am Heiligen Geist bekommen, an seinen Werken. Und der Begriff hier, der hier verwendet wird, bedeutet, sie sind mit jemandem in Verbindung gebracht worden. Ja? Mit anderen Worten, sahen sie, wie der Heilige Geist das Evangelium bestätigte, ja, wir sind immer noch bei dieser imaginären Person und die Leute, die er hier anspricht. Sie sahen Zeichen und Wunder, das sind die Leute, die den Hebräerbrief lasen. Ja, sie lasen Hebräer 2, 3 und 4 davon, er steckte überall dort drin. Und sie hatten tatsächlich Anteil an den Wundern des Heiligen Geistes. Und sie waren intellektuell erleuchtet worden. Sie hatten das Evangelium des Heils gehört und sie hatten das gute Wort Gottes geschmeckt. Und da wird das Wort übrigens Rema verwendet, nicht Logos. Das bedeutet, sie hatten die Reden über Gott gehört und sie hatten einen Geschmack der Äußerung Gottes erhalten und der Kräfte und Zeichen und Wunder, die charakteristisch sein sollten für das künftige Zeitalter. Hier sind sie. Hier ist die Plattform der Gnade. Und sie sind sozusagen den ganzen Weg hinaufgeklettert und haben die Zeichen und Wunder gesehen, die das Evangelium bestätigen, und sie stehen kurz vor der Entscheidung. Sie stehen ganz kurz davor. In Vers 6 heißt es, die erste Hälfte kommt aus Vers 4, denn es ist unmöglich, die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Das, ihr Lieben, beschreibt einen Abtrünnigen. Das ist ein Mensch, der ganz bis an den Rand der Gnade kommt und dann sagt, oh nein, 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 nein. Oh, ja, ich meine, ich glaube an Christus, dass er gestorben ist. Ich glaube, dass er es irgendetwas bedeutet. Aber man muss doch auch noch ein paar Werke tun. Man muss doch noch irgendwas dazugeben. Leute, das ist Abtrünnigkeit. Und da standen diese Leute im Hebräerbrief. Das ist Abtrünnigkeit. Und wenn er sich abwendet, ist es unmöglich, ihn wieder zur Buße zu erneuern. Warum wohl? Weil er, wenn er nicht bereit war, Jesus Christus im Angesicht all dieser Informationen, die er hatte, alles, was er gesehen hatte, Christus ablehnte. Es gibt nicht mehr Informationen. Gott kann ihn nicht mehr geben als das. Es gibt gar nicht mehr. Wenn ihn das nicht zur Errettung angeregt hat, kann Gott nichts mehr tun. Wenn er sich an diesen Punkt abwendet, ist vorbei. Und in Versen 7 und 8 verwendet der Schreiber des Hebräerbriefes eine Illustration, Vers 7 und 8. Da heißt es, denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, den, für die es erbaut wird, empfängt Segen von Gott. Wisst ihr, manche Leute sind wie das Erdreich. Sie saugen einfach alles auf und es wächst und es gedeiht. Das ist Errettung. Aber manche empfangen den Regen von Gottes Evangelium und es perlt einfach ab. Vers 8. Dasjenige aber, das Dorn und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Das bedeutet buchstäblich der Zerstörung gewidmet, deren Ende es sein wird, verbrannt zu werden. Es gibt einen harten Boden, der ausgetrocknet ist und von dem das Evangelium Gottes einfach abperlt. Er wird nie etwas anderes als Gestrüpp und Dornen tragen. Das ist seine Illustration. Das Evangelium kommt, manche nehmen es an und tragen Frucht, während andere wirklich bis ganz nach oben kommen und dann einfach an ihnen abperlt. Und sie sind der Zerstörung gewidmet. Sie sind aus der Gnade gefallen, wenn wir dieses Konzept verwenden wollen. Und ich glaube nicht, dass Paulus dieses Konzept unbedingt auf irgendjemanden in Galater 5 anwendet. Ich denke, er zeigt einfach auf, dass das Gesetz und die Gnade sich miteinander nicht vereinen lassen, dass es nicht kombinierbar ist. Aber wir können es auf einen Abtrünnigen anwenden. Ein Mensch, der es bis ganz nach oben schafft, sieht, was Christus getan hat, so bis zu einem gewissen Maß glaubt, was Christus getan hat. Er sagt sogar, das sei wunderbar und er sei froh, dass Jesus das getan hat. Ich glaube das, ich verstehe das, aber es muss doch auch Werke geben. Muss doch noch irgendwas dazu tun können. Leute, diese Person ist dann mit einem Knall von der Gnade abgewichen in den Abgrund des Legalismus. Man könnte dieses Konzept des aus der Gnade fallen sicherlich auch anhand eines Christen illustrieren. Jetzt fragt ihr euch, wie? Könnte ein Christ aus der Gnade fallen? Ich sage ja. Ein Christ kann vom Prinzip des Lebens der Gnade fallen. Wie das? Ihr wurdet durch Gnade gerettet. Aber wisst ihr was? Euer Leben ist eine Frage der Gnade. Wisst ihr, was Gnade ist? Es ist einfach Gottes unverdiente Gunst euch gegenüber. Es ist einfach Gottes unverdienter Segen, der immer und immer wieder kommt. Und das kommt zu euch, wenn ihr euch dem Heiligen Geist unterordnet. Stimmt's? Dieser Segen kommt zu euch. Wenn ihr nach dem Fleisch aber handelt, dann schließt ihr einfach die Tür zu, Gottes Segen einfach zu. Gottes Gnade wird zu euch kommen, solange ihr euch dem Heiligen Geist unterordnet. Sobald ihr aber anfangt, nach dem Fleisch zu handeln, fällt die Tür ins Schloss. Und ihr sagt euch los von Gottes Gnade, die nicht mehr zu euch strömen kann. Hört gut zu. Wir meinen damit an dieser Stelle die Gnade des alltäglichen Segens, der von Gott kommt. Ich weiß, manche Ausleger deuten diesen Text so, dass es sich auf Christen bezieht. Ich glaube nicht unbedingt, dass es sich auf irgendeinen bezieht, sondern vielmehr auf ein Prinzip. Und zwar das Prinzip, das auch auf Christen angewendet werden könnte in diesem Sinn. Wenn ein Christ oder ihr als Christ sagt, ach, ich werde einfach das tun, was ich will, ich werde nach dem Fleisch leben, ich werde einfach nach dem Fleisch leben, werdet ihr dann immer noch gesegnet werden, als wenn ihr nach dem Heiligen Geist wandelt? Werdet ihr das? Natürlich nicht, nein. Wenn ihr sagt, ich werde heute nicht im Geist wandeln, ich werde im Fleisch wandeln. Und jetzt wendet ihr wahrscheinlich ein, aber das habe ich ja noch nie gesagt. Oh ja, das habt ihr doch gesagt. Ihr sagt das jedes Mal, wenn ihr im Fleisch wandelt, nur nicht ganz so laut. Ganz gewiss, das ist so. Und das macht keinen Unterschied. Und ihr sagt, nun, ich werde im Fleisch wandeln. Wisst ihr, was ihr dann getan habt? Denkt ihr, Gott wird euch genauso gnädig segnen, als wenn ihr im Geist wandeln würdet? Nein. Ihr habt euch einfach dem Strom der Gnade im Sinne des alltäglichen Segens abgeschnitten. Und nur weil Christen vorübergehend nicht mehr, hört gut zu, nicht mehr an der Gnade als Lebensweise festhalten, bedeutet das nicht, dass Gott nicht mehr an ihnen festhält im Sinn seiner errettenden Gnade. Also geht mir nicht nach Hause und sagt, Borchmann hat gelehrt, wir können aus der Gnade fallen und wir können unser Heil verlieren. Das habe ich nicht gesagt. Wir können uns von diesem Lebensstrom des Segens abschneiden. Das können wir tun. Gott will in seiner Gnade in euch wirken. Und Gnade ist etwas Tägliches. Wunderbar, der Vers in 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 8. Da unterstreicht Paulus das. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Ist nicht wunderbar? Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Oh, das ist eine gewaltige Verheißung. Gott will seinen Segen bei uns abladen. Er ist fähig, das zu tun, aber wisst ihr, dass es dafür eine Bedingung gibt? Und in dem Abschnitt, in diesem Vers steht, ist die Bedingung ein von Gott geleitetes und von seinem Geist gelenktes Geben. Wenn ihr für den Geist empfänglich seid und in der Frage des Gebens auf ihn reagiert, wird Gott einfach seine Gnade über euch ausgießen. Und das ist eine wunderbare Illustration. Ihr lebt im Geist und Gott gießt seine Gnade über uns aus. All seine Gnade. Wisst ihr, man kann errettet sein, aber trotzdem nicht in Gnade wachsen. Glaubt ihr das? Ja, woher wissen wir das? Petrus hat gesagt, wachst in Gnade. Warum gibt es diese Aufforderung? Warum gibt es da ein Imperativ? Wenn das automatisch passieren würde, hätte das nicht gesagt, hätte niemand aufgefordert. Nur weil ein Christ die Gnade der Heiligung verweigert, hört gut zu, bedeutet es nicht, dass er die Gnade der Rechtfertigung verwirbt. Der Prozess der Heiligung kann durch das Fleisch verzögert werden. Ihr könnt als Christ beginnen, im Fleisch zu leben und alle möglichen Dinge zu tun und sagen, oh Gott muss so glücklich mit mir sein. Schaut nur, was ich heute wieder getan habe. Ach, ich habe noch diese heilige Sache getan. Und Gott sagt einfach dazu, nein, 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 das ist fleischlich. Und obwohl der Prozess der Heiligung durch das Fleisch verzögert werden kann, bedeutet das nicht, dass die Gnade der Rechtfertigung weggeworfen wird. Nein. Ihr löst euch vielmehr vom Strom der alltäglichen Gnade, vom Segen. Wenn rechtfertigende Gnade jedes Mal aussetzen würde, wenn heiligende Gnade aussetzt, dann wäre rechtfertigende Gnade nichts wert. Dann würde es von Werken abhängen, ob wir unser Heil bewahren. Ist das nicht so? Und wenn ihr rechtfertigende Gnade, also die rettende Gnade, jedes Mal verlieren würdet, wenn ihr ein fleischliches Werk begeht, wie würden wir dann rechtfertigende Gnade bewahren? Indem wir Werke tun? Dann wäre das keine Gnade. Dann wären das Werke. Und wenn ihr Gnade mit Werken zusammenwürfelt, Leute, dann habt ihr die Gnade korrumpiert. Dann würde es also an Werken abhängen, ob wir unser Heil bewahren und überhaupt nicht mehr von Gnade. Dann wären wir alle Legalisten. Und die Bibel müsste besagen, dass jeder Legalist sein muss, um errettet zu bleiben. Das wäre schrecklich. Das sagt sie aber gar nicht. Und deshalb lässt sich die Thematik in Galater 5 anhand eines Abtrünnigen illustrieren. Aber auch anhand eines Christen. Wie wir uns abschneiden von dem Segenstrom der Gnade. Es ist jemand, der vom Lebensmuster der Gnade abgekommen ist und im Fleisch lebt, statt im Geist. In der Hinsicht können wir aus der Gnade fallen. Und er tut scheinbar diverse geistliche Dinge und sagt, oh, ich habe heute meine Bibel gelesen. Boah, wieder ein paar Punkte gesammelt, ja. Oh, bist du nicht glücklich, Herr? Und Gott sagt, Fleisch, Fleisch. Ja. Oder, Herr, hast du gesehen, wie strikt ich heute war? Ich habe gegessen und mich so verhalten, wie es von mir erwartet. Mein Kleid ging über den Knöchel rüber, mein Haar war zu einem Knoten hochgesteckt und ich habe keinen Lippenstift aufgetragen. Das sind letztlich Werke, das ist Fleisch. Leute, wenn euch so etwas gefällt und das für euch normal ist, ist das vielleicht sogar vom Geist. Das ist kein Problem, ihr könnt das gerne machen. Ja. Aber alles, was ihr tut, um die Gunst Gottes zu verdienen und meint, ihr kommt dadurch ein Stück näher in den Himmel, das ist alles Fleisch. Alles, was ihr aus Liebe zu ihm tut, sind Werke des Geistes. Und ich tue vielleicht genau dasselbe. Ich verbringe vielleicht Zeit damit, meine Bibel zu lesen und ihr verbringt Zeit damit, eure Bibel zu lesen. Ihr tut das vielleicht aus Liebe zu Jesus und ich tue das einfach, weil ich was? Ein paar Punkte bei Gott sammeln will. seine Gunst verdienen will. Kann ich nicht. Für euch ist eine gesegnete Handlung und Gott gießt seine Gnade über euch aus, aber für mich war das ein Akt des Fleisches. Es ist deshalb alles eine Frage des Motivs. Wir kommen jetzt gleich zum vierten Punkt. Wir haben gesagt, die erste Folge war, Christus nützt euch gar nichts. Zweitens, ihr seid verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten und fallt vom Prinzip der Gnade ab. Und viertens, seid ihr von der Gerechtigkeit ausgeschlossen. Und das steckt in den Versen 5 und 6. Ihr bekommt nicht, wonach ihr sucht. Und wenn ihr versucht, nach dem Gesetz zu leben, verwirkt ihr genau das, wonach ihr sucht. Erinnert euch nur an Römer 9. Sie haben nach dem Gesetz der Gerechtigkeit gestrebt. Das waren die Juden. Sie versuchten, Gerechtigkeit zu erlangen. Sie wollten unbedingt gerecht sein, haben genau das, wonach sie suchten, nicht erreicht, weil sie versucht haben, aus sich selbst heraus gerecht zu werden. Und das konnten sie nicht. Und hier ändert sich das Pronomen von euch zu wir. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Wir erwarten Gerechtigkeit nicht durch Werke. Oh, ich liebe das. Sondern durch was? Durch Glauben. Nicht so die Judaisierer und der Rest von ihnen. Sie lebten nach dem Fleisch, indem sie Werke verrichteten, um Gerechtigkeit zu erlangen. Paulus sagt, wisst ihr aber, was wir tun? Wir erwarten eifrig, das ist die Betonung hier, oder man kann auch Streben übersetzen, danach im Geist aus Glauben. Durch den Geist warten wir aus Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Hey, Lieben, was ist mit Hoffnung der Gerechtigkeit gemeint? Wir besitzen momentan Gerechtigkeit, stimmt's? Aber es gibt einen Aspekt davon, der in der Hoffnung für die Zeit, wenn wir bei ihm sein werden, besteht, wenn wir wie er sein werden. Mit anderen Worten, werden wir die Fülle der Gerechtigkeit erfahren, wenn wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. In Römer 8, 19 sagt er, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Wir warten auf diese Zeit, wenn wir ihm ganz gleich sein werden. Vers 21, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Sklaverei der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Mit anderen Worten, gibt es einen künftigen Aspekt, auf den wir warten, die vollständige Manifestation unserer Gerechtigkeit. Und die Bibel sieht das Kind Gottes als einen Gerechten an. Ihr habt das sicherlich gewusst, wir sind vollkommen gerecht. Wisst ihr, dass du und ich ebenso gerecht sind wie Jesus selbst? Und ihr sagt jetzt vielleicht, Moment mal, ich habe gerade mit deiner Frau gesprochen und die hat was anderes von dir gesagt. Nein, ich bin genauso gerecht wie Jesus Christus. Das sagt die Schrift. Und das ist keine Gotteslästerung, weil es wahr ist. Seine Gerechtigkeit wurde mir angerechnet, als ich gläubig werde. Aber in einem gewissen Sinne warte ich natürlich noch auf die praktische Erfüllung dieser vollkommenen Manifestation der Gerechtigkeit in meinem Fleisch. Stimmt's? Ihr auch. Und das ist es, was er hier sagt. Natürlich streben wir nach Gerechtigkeit. Wir suchen nach dieser absoluten, kompletten, allumfassenden Hoffnung auf Gerechtigkeit, aber nicht durch Werke, sondern wodurch? Durch Glauben. Und das ist der Unterschied. Und das steht da. Da müsst ihr nur reingucken in den Text. Und dieser Vers hat drei Worte, die das Argument besiegeln. Und ich möchte, dass ihr sie begreift, bevor wir zum Ende kommen. Dieser Vers hat drei Worte. Geist, Erwarten und Glaube. Schaut mal gemeinsam mit mir den Ausdruck an. Wir aber im Geist. Diejenigen, die durch das Gesetz gerecht werden wollen, tun das nicht durch den Geist, sondern wodurch? Durch das Fleisch. Wir tun das durch den Geist. Wir können keine Gerechtigkeit durch das Fleisch erlangen. Und wir haben das aufgegeben. Die Hoffnung der Gerechtigkeit suchen wir durch den Geist. Und dann kommt dieses zweite wunderbare Wort, das Wort erwarten. Hier steht nicht, wir arbeiten im Geist auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Da steht nichts vom Arbeiten. Was steht da stattdessen? Wir erwarten. Und das ist wunderbar. Wir erwarten. Oh, ihr sagt jetzt vielleicht, oh, ich wurde errettet, aber jetzt arbeite ich daran, einer der 144.000 zu werden. Könnt ihr lange arbeiten. Wir haben Werke verrichtet und wir streben nach dieser Gerechtigkeit und strengen uns an und arbeiten dafür. Leute, ich sage euch eins. Ich arbeite nicht dafür. Überhaupt nicht. Nein, ich arbeite schon, aber ich arbeite nicht für dieses ewige Geschenk. Dafür arbeite ich nicht. Das ist ebenso kostenlos ein Geschenk für mich, wie meine Errettung es war. Ganz genauso. Und eines Tages werde ich sterben und beim Herrn sein und innerhalb eines einzigen Moments vollkommene Gerechtigkeit haben. Ein Geschenk, eine Gabe. Wenn ich dafür arbeite, ist es keine Gabe, das ist Lohn. Und ihr fragt mich, natürlich alle, arbeite ich? Natürlich arbeite ich, aber ich arbeite nicht, um Gerechtigkeit zu erlangen. Und dann steht hier noch ein weiteres Wort, das Wort Glauben. Die Hoffnung der Gerechtigkeit gehört mir durch Glauben. Es steht nicht durch Werke. Es steht nicht durch Werke. Und ich liebe das. Also sieh genau hin. Der Geist im Gegensatz zum Fleisch, Warten im Gegensatz zum Arbeiten, Glaube im Gegensatz zu Werken. Meine endgültige Verherrlichung wird einfach ein Geschenk sein. Und ich glaube daran, und Gott wird auf der Grundlage dieses Glaubens reagieren. Und dann Vers 6. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. Das ist nicht mal ein Thema für Christus. Ihr Heiden sollt euch nicht über euer Unbeschnittensein erheben und darum prahlen. Und die Juden nicht über eure Beschneidung. Euer Zeichen des Bundes ist in beiden Fällen völlig irrelevant. Sie sind egal, sie sind vollkommen belanglos. Und um das zu illustrieren und zu zeigen, dass nichts wirklich zählt außer Gnade und Glaube. Die Korinther hatten auch damit ihre Schwierigkeiten, erinnert ihr euch. Sie gingen auf den Markt und dort verkaufte man gutes Fleisch zu einem guten Preis. Das einzige Problem war, es war Fleisch, das vorher den Götzen dargeboten worden war. Und die Leute gingen hin und sagten, dir sei es geweiht, großer griechischer Gott XYZ. Und sie legten irgendwelches Essen vor ihn hin. Und dann kam ein Priester und nahm dieses Fleisch weg. Und durch die Hintertür ging er raus und brachte das auf den Fleischmarkt, den örtlichen Markt der Priester. Und auf diese Weise machten sie einfach Geld. Vielleicht kam dann ein Christ dort entlang und kaufte etwas davon. Und dann musste er diesen echten psychologischen Kampf ausfechten und dieses Gefühl der Schuld. Oh, ich esse kein Fleisch, das Götzen dargebracht wurde. Also kommt Paulus und sagt, was ist ein Götze? Was ist ein Götze? Sag mir, was ein Götze ist. Das ist ein Stück Metall, das da rumsteht in der Ecke oder irgendwas ausgedacht ist. Es bedeutet nichts. Esst einfach. 1. Korinther 8,8 sagt, nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott. Denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Das ist genau das. Wen kümmert's? Also ist völlig egal, ob ihr esst oder nicht esst. Es ist irrelevant. Seht ihr, alte Rituale und Zeremonien bedeuten Christus nichts. Es ist alles Glaube. Es ist alles Gnade. Paulus sagt, das Äußerliche ist unwichtig. Aber es gibt etwas, das wichtig ist. Glaube, der durch Liebe wirkt. Denn wenn er das nicht gesagt hätte, hätte jemand sofort eingeholt. Meine Güte, was für ein Deal. Ihr Christen werdet einfach rettet und sitzt rum, keine Werke und ihr tut gar nichts mehr. Natürlich arbeiten wir. Ach ja? Ja, aber wir arbeiten nicht für Gerechtigkeit und um Gerechtigkeit zu erlangen, sondern weswegen? Aus Liebe. Aus Liebe. Mit anderen Worten bringt Liebe Dinge hervor. Das ganze Gesetz wird erfüllt. Stimmt das nicht so? Das ganze Gesetz, statt nach irgendwelchen externen Regeln zu arbeiten, irgendwelchen Vorschriften zu arbeiten, erfüllen wir alles durch Liebe. Das hat Jesus selbst gesagt. Das ist das oberste Gebot. Das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen. Leute, wenn du liebst, dann stehlst du nicht. Du sollst nicht töten. Hast du schon mal jemanden umgebracht, den du liebst? Nein, wenn du liebst, tötest du nicht. Und Galater 5,14 sagt, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt. Indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr Menschen liebt, dann tut ihr ihnen all das nicht an. Alles, was in den Geboten vorgebracht wird, dann nehmt ihr eurem Nächsten nicht die Ehefrau weg. Das macht ihr einfach nicht. Deshalb ist Liebe das Zentrale, die Erfüllung des Gesetzes. Und Paulus sagt dasselbe, seid niemand etwas schuldig in Römer 13, Vers 8, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lieben, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das können wir aus dem Inneren heraus tun, nicht von außen. Ist es nicht wunderbar, befreit zu sein? Von der Sklaverei eines Gesetzes, das uns von außen auferlegt wird. Wir können es von innen heraus erfüllen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Lass uns dafür danken.